Einen wunderschönen guten Tag, die Damen, die Herren. Bundesliga International am ersten Tag nach dem Triple, dem Champions League Finale. Wir analysieren das Ganze und werden euch mit unserer Meinung verwöhnen. Jetzt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
So sieht das aus. Wir sind in unserem Ausweichstudio hier. Das ist natürlich nicht das Original-Bundesliga-Set. Tobi und ich hier zwar durch eine Scheibe getrennt, aber inhaltlich natürlich vereint. Außerdem dabei zugeschaltet Etienne Cedric Gade, herzlich willkommen bei Bundesliga International. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten, Herr Gade.
FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. FC Bayern, Stern des Südens, weil wir immer bei dir stehen. Mir san mir rützen Hüttel, Güten, Buten, Rützen, Dädel. Ich bin's, der Müller, Thomas. Was geht bei euch ins Studio? Triple!
Das Jahr 2020 wird echt abgeschafft.
Ja, aber ich freue mich sehr, unser Zoom, unser Fan, der per Zoom zugeschaltet ist, aus Freimannnicking. Grüß Gottzl. Was? Grüß den Snacksel.
Snacksel.
Und zwei Fußnachsen. Snacksfaseln.
Putz. Schnackselhaxen. Grüß Nüttel.
So, wir wechseln zurück ins Deutsche. Wo hast du das Trikot jetzt eigentlich her? Von wem hast, wen kennst du denn, der Bayern-Fan ist? Der den Trikot leiht?
Ich hab's, ganz ehrlich, ich habe jahrelang gewartet, um meine wahre Identität endlich zeigen zu können. Ich habe jahrelang so getan, als ob ich Eintracht-Fan bin. In Wahrheit war ich immer Bayern-Fan. Ich habe dieses Trikot immer unter allem drunter getragen, wie Superman.
Ja, okay.
Aber das, okay, das war die Lüge. Die Wahrheit ist, das hat mir jemand geschickt, um mich zu ärgern. Ach, echt? Mal von einem Fan zugeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, von wem. Hab's aufgehoben, weil ich dachte, kann ja noch mal nützlich werden.
Die Anordnung der Sterne auf diesem Trikot komisch. Wieso sind die denn nicht nebeneinander? Naja, ja, finde ich gut. Hast dich herausgeputzt. Ist aber auch okay, denn wir waren ja, glaube ich, alle für die Bayern. Sagen wir mal ehrlich. Also, auch wenn man 34 Spieltage in der Bundesliga sagt, nee, die können wir ruhig verlieren. Gestern war für die Bayern eindeutig. Lag auch am Gegner, muss ich ehrlich sagen. FC Katar ist eine Mannschaft, die mit der ich mich nicht so identifizieren kann. So, lass uns mal ein bisschen über das Spiel reden. War es ein gutes Spiel oder war es ein Spiel, was eher der Spannung wegen interessant war? Hötzenknödel?
Ja, also so, ich fand es schon spannend, muss ich sagen. Einfach auch aufgrund des knappen Ergebnisses hast du natürlich immer auch damit rechnen müssen, dass noch was passiert. Und es gab ja dann auch noch am Ende zumindest mal, ja, ich will es nicht Chance nennen, aber wo der Ball zumindest durch den Bayern-Strafraum gesegelt ist. Und bei so Einzelkönnern wie Mbappé oder Neymar denkst du natürlich immer, ja, ein dummer Fehler, eine falsche Aktion und es kann noch mal was passieren. Ich habe so insgeheim, habe ich auch so ein bisschen auf so ein Unentschieden, ich wollte nicht, dass der Abend schon endet so. Ich war in Fußballstimmung. Aber am Ende muss man sagen, haben die Bayern sind so hoch gesprungen, wie sie mussten, hatte ich das Gefühl. Weil auch die Superstars, gerade auch Neymar, wirklich nicht den besten Tag hatten und einfach nicht so viel gelungen ist.
Ja, schließt du dich dieser Meinung an, dieser Analyse?
Es war auf jeden Fall spannend und intensiv. Also man hatte ja von der ersten Minute an ging es direkt los mit Bayern, stürmt nach vorne und hol sich dann fast den Ball. Da hast du schon gemerkt, das wird heute ein intensiver Abend. Und das war ja auch ein sehr intensiver Abend. Mhm. Ich glaube, fast 40 Fouls insgesamt. Die Bayern mit 24 Fouls, da hast du schon gemerkt, die haben alles reingeworfen. Waren fußballerisch nicht das allergrößte Highlight, sagen wir es mal so. Dafür waren beide Teams zu sehr damit beschäftigt, den Gegner ärgern zu wollen, sich in die Zweikämpfe zu werfen. Im Zweifelsfall, bevor der Gegner durchkommt, lieber noch einen Foul mehr machen als nötig. Das war schon okay, aber ich fand, es war auf jeden Fall sehr spannend. Und es war ja auch, wie gesagt, wie Ede gerade gesagt hat, bis zur letzten Sekunde dann in der Nachspielzeit noch mit Chancen. So hat das hat schon Bock gemacht.
Ja, also ich fand es auch mega spannend. Also gerade dadurch, dass ich dann auch eindeutig verteilte Sympathien hatte, habe ich ja wirklich mit Spannung mit innerlichem Zähneknabbern dieses Spiel verfolgt. Mhm. Da zwischendurch habe ich gedacht, okay, wie muss das sein, wenn man ein Bayern-Fan ist? Ne? Da muss man ja jetzt richtig schwitzen. Mhm. Ich fand es auch ein sehr intensives Spiel, teilweise wie die Bayern gepresst haben, dass sie da mit drei Leuten wirklich den Ball für einen Pariser gejagt haben. Also die waren wirklich richtig on fire. Ich muss aber sagen, ich fand auch zu Beginn auch insbesondere die Bayern durchaus mal nervös hier und da. Also man hat da, finde ich, schon auch so Momente gesehen, wo man das Gefühl hatte, so, okay, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit, die man den Bayern attestiert hatte nach den sehr erfolgreichen Viertelfinal- und Halbfinalspielen, da ein bisschen was ist da schon auf der Strecke geblieben, so bis auf dem Weg bis zum Finale, fand ich. Paris hatte viele gute Chancen, muss man auch mal sagen, in überragender Form. Aber dann in der zweiten Halbzeit hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, Paris ist mürbe. So, die haben nichts mehr zuzusetzen. Und ich fand auch, dass sie jetzt in der Schlussphase nicht mehr so oft in die wirklich gefährlichen Abschlusssituationen gekommen sind. Es gab wirklich diese eine Szene noch, wo Choupo-Moting da seinen Fuß fast noch in den Ball reinkriegt von Mbappé, glaube ich. Mhm. Oder Neymar, weiß ich nicht mehr. Aber ansonsten, also wenn man bedenkt, dass die Sonnenmannschaft mit der Qualität dann alles nach vorne schmeißt, so viel kam dann da gar nicht mehr, muss ich sagen. Also das ist für mich am Ende wirklich ein sehr verdienter Erfolg der Bayern ist, auch wenn sie natürlich ein bisschen Glück hatten, dass Paris dann eben ihre Chancen nicht nutzen konnte. Aber wenn man sich mal diese Champions League Tournee der Bayern anguckt, also alle Spiele gewonnen, höchsten Torquotient, man hat 2 Tore weniger als Barca in der Rekordsaison. Aber dafür auch 3 Spiele weniger, also das ist schon überragend gewesen.
Ich fand Paris schon noch einen Tick besser, als du es gesehen hast. Ich fand auch am Ende, das war die Chance hätte ich ein bisschen größer gemacht, als du sie gemacht hast. Ich fand gerade, dass sie es geschafft haben, wenigstens keine Bälle zu verlieren. Also es war immer so, die haben es versucht, den Ball ins Mittelfeld zu spielen, da waren die Bayern dann da, da gab es da viele kleine Nicklichkeiten im Mittelfeld. Aber es gab doch wirklich 3-4 Situationen im Spiel, wo sie es geschafft haben, dann den Ball zu Mbappé rauszuschicken und dann war es immer so gefühlt gefährlich. Also es war nicht immer ein Torschuss, aber da war gefühlt dann im letzten Moment noch ein Bayer dran oder Neuer, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, der die Bayern da im Spiel gehalten hat. Da fand ich schon, gewissermaßen hatte Paris, wenn sie es halt mal geschafft haben, Neymar war tot, fand ich, also nicht tot, der war nicht zu sehen. Wenn sie es geschafft haben, Mbappé einzusetzen, dann hatten sie die besseren Chancen. Bayern wiederum hatte halt, war gefühlt dominanter dadurch, dass sie so viel Ballbesitz hatten, Kontrolle über das Spiel. Thiago, der ja keinen Ball verloren hat, der ständig geschaltet und gewaltet hat, wie er wollte. Da fand ich schon sie ein bisschen dominant, aber es war insgesamt richtig ausgeglichen.
Ja, dennoch finde ich gerade.
Ich wollte nur sagen, ich fand, es war ja im Vorfeld, ging ja so ein bisschen das Gerücht rum, dass da taktiert wird, weil Perisic, war nicht sicher, also Tuchel hat ja gemeint, na, sie werden genauso spielen wie gegen Barca. Und dann kam es ja doch so, dass Perisic raus ist aus der Startelf und Coman, was ja dann auch viele so gesagt haben, ja, der hat ja eigentlich echt gut gespielt, war eingespielt und so. Aber für mich war mit ein Schlüsselpunkt, nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, war dieser Zweikampf zwischen Coman und Thilo Kehrer, der echt nass gemacht wurde von Coman und echt die meisten Angriffe auch über die linke Bayern-Seite kamen. Und lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass Serge Gnabry nicht seinen allerbesten Tag hatte. Aber ich fand, das war so ein Hingucker. Da hat Coman wirklich mal eine Duftmarke abgelegt und auch mal gesagt, mit mir ist auch nächste Saison, wenn Sané am Start ist, immer noch zu rechnen.
Ich habe auch gedacht zuerst, als ich das gesehen habe, die Aufstellung hatte ich auch in den Chat geschrieben, dass ich das nicht ganz nachvollzogen habe, weil Perisic zuletzt wirklich gut war, auch im Spiel gegen den Ball, aber da hat Coman sich keine Blöße geleistet. Er hat ein bisschen gebraucht, fand ich, bis er ins Spiel kam und dann aber gerade in der zweiten Halbzeit hat er dann Thilo Kehrer ein paar Mal nass gemacht und dann hat man genau das gesehen, was Ede gerade gesagt hat, warum man eben Coman da aufgestellt hat, der halt ins 1 gegen 1 geht. Mhm. Wobei ich halt sagen würde, Perisic hätte das Ding auch reingemacht. Das war jetzt nicht den Kopfball.
Ja gut, er meint ja gerade auch so die Gesamtleistung.
Ja, aber die Gesamtleistung fand ich schon, das war ein guter Kniff von Flick. Andererseits fand ich auch gut, Mbappé auf links zu behalten, wie man schon im Halbfinale gemacht hat von Tuchel. Mbappé kommt ja eigentlich immer gerne eher von rechts, hat aber jetzt wieder links gespielt und ist dann schon 2-3 Mal wirklich hinter Kimmich gekommen und hat man den Kimmich schon schwitzen sehen. Also ich fand, ist dann immer noch irgendwie rangekommen und sowas, weil Mbappé auch nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber das fand ich dann auch ein Duell, das eher Mbappé für sich entschieden hat. Ja. Wenn er nämlich da einer von diesen Chancen, die er auflegt, noch reingeht, dann würden jetzt alle sagen, okay, Mbappé ist der Mann des Spiels dann gewesen.
Auf der anderen Seite bin ich voll bei dir. Welcher Spieler der Welt sieht im 1 gegen 1, wenn Mbappé Wiese vor sich hat, gut aus?
Ja.
Der hat halt so eine Geschwindigkeit und so eine Robustheit auch, dass du einfach nur schlecht aussehen kannst als Verteidiger, wenn der auf dich zubüffelt. Und deswegen muss er natürlich gedoppelt werden. Sobald er im Strafraum Nähe war, hast du ja gesehen, einer hat die Innenbahn, einer hat die Außenbahn zugemacht und anders geht's halt auch nicht. Und ich finde, dass ein Kimmich da eigentlich ganz gut gegengehalten hat. Also er hat sich nicht so oft typieren lassen. Er hat eben wirklich sehr oft noch einen Fuß dazwischen gebracht und viel mehr kannst du nicht machen gegen Mbappé. Hm. Also von daher darf man ja auch nicht vergessen, gegen wen er da gespielt hat. Und ich unterschreibe eigentlich alles, was ihr so gesagt habt. Ich fand, ja, Davies hatte hin und wieder Probleme da hinten mit Di Maria, muss man sagen, hat ja auch Geld bekommen. Mhm. Thiago fand ich bockstark. Also ich glaube, der wird nächstes Jahr, wenn er München verlässt und danach sieht's ja aus, wirklich eine Lücke hinterlassen. Der hat einfach ein großartiges Spiel gemacht. Auch wenn Kimmich dann diese Rolle übernehmen wird und das sicherlich auch gut kann. Aber Thiago bringt da eine Note rein, eine Ruhe am Ball auch. Mhm. Was der teilweise für Pässe spielt, ja auch vor dem 1:0, dieser Pass auf, war das Müller oder auf Kimmich, ne? Der Pass war auf Kimmich. Und ich fand Müller auch, also bei dem Tor, die geile Ablage von Müller ist so ein bisschen unterschätzt. Also alle reden über die Flanke von Kimmich, die super war. Aber davor, dieser Pass im Fallen von Müller, diese Übersicht und diese Präzision fand ich auch großartig. Was mir noch aufgefallen ist, Thomas Tuchel war sehr glücklich im Interview. Also sehr, man hatte richtig das Gefühl, der war irgendwie total erleichtert. Als wenn ihm irgendwie so eine Riesenlast vor den Schultern gefallen ist, dass er jetzt ein Champions League-Finale geschafft. Und dadurch wird wahrscheinlich jetzt auch seine Position eher nochmal gestärkt in Paris. Mhm. Da bist du ja immer auf einem Schleudersitz. Das fand ich ein bisschen komisch, so der war richtig beseelt irgendwie teilweise. Also zumindest die Interviews, die ich gesehen habe. Der muss unter einem Riesendruck stehen in Paris.
Ja, ich glaube, der war wirklich einfach froh, dass es vorbei ist irgendwie. Das war wahrscheinlich echt auch eine Anspannung. Ich fand ihn aber auch in den Interviews danach, weil er schon, als so guten Verlierer hatten ihn gar nicht so in Erinnerung. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen am Ende einer überragenden Leistung, jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern in der gesamten Champions League von den Bayern einfach geschuldet, dass man da dann auch einfach sagt, ja, ey, die waren einfach gut in dieser Champions-League-Saison, die waren die Besten und die haben es einfach jetzt auch verdient. Wir waren auch gut, aber die waren noch einen Tacken besser und dann ist auch einfach gut. Dann, das ist ja auch dann Sportsgeist, wenn man das dann so sieht und den will man ihm ja auch nicht absprechen.
Es war, glaube ich, Peter Herrmann, der Assistenztrainer von Jupp Heynckes, der hat nach dem Triple-Sieg dann 2013 hat er mal erzählt, dass er sich 2012 nach diesem verlorenen Finale daheim war nicht wirklich traurig lange, weil er wusste, okay, diese Mannschaft ist gut, diese Mannschaft bleibt zusammen. Wir haben nächstes Jahr wieder dieselbe Chance auf dieses Ding. Ich glaube, so geht es der Tuchel auch ein bisschen, weil der weiß natürlich, okay, der kann das Ding auch im nächsten Jahr vielleicht nochmal gewinnen. Klar, Chance kommt nicht jeden Tag, aber wollte wahrscheinlich einfach auch seinem Ruf entgegenwirken und wie ein guter Verlierer wirken. Einerseits, andererseits, er weiß halt auch, die werden wiederkommen und der kann jetzt auch vielleicht auf diesen Geist von Lissabon bauen, weil viele große Teams sind ja auch erst entstanden, nachdem sie was verloren haben. Das kennen wir ja gerade aus deutscher Sicht so, man muss erstmal was verlieren, damit man halt diesen Ehrgeiz entwickelt, um dann im nächsten Jahr das unbedingt gewinnen zu wollen. Mhm. Und das trifft vielleicht auf PSG jetzt im kommenden Jahr zu.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich für PSG auch so von der Mentalität her nochmal eine Lehre, dass sie gemerkt haben, das geht nur als Mannschaft, es geht nur im Kollektiv und nicht als Ensemble von Einzelkönnern. Vielleicht ist das tatsächlich dann im nächsten Jahr dann nochmal für die dann ein Push. Ich muss allerdings sagen, dass die Champions League so hochklassig besetzt ist, dass du ganz schwer sagen kannst, du kommst nochmal ins Finale. Weil das ist dies Jahr auch eine besondere Situation gewesen. Und wenn man sich den Weg anschaut, den Paris genommen hat, dann ist das ein sehr einfacher Weg gewesen, seien wir mal ehrlich. Man hatte Dortmund. Das war vielleicht noch mit der schwierigste Gegner. Dann hast du im Viertelfinale Atalanta gehabt. Bei allem Respekt, die haben eine super Saison gespielt in der Serie A, aber es ist halt keine Weltklasse-Mannschaft, vor allem sehr unerfahren international. Und dann hast du Leipzig. Aber die sind eben ähnlich unerfahren und haben einfach natürlich auch nicht diesen krassen Kader. So, das ist da der Weg ins Finale gewesen. Ne? Und nächstes Jahr hast du wieder Manchester City, Liverpool. Gut, Barca und Madrid muss man mal gucken, wie die sich aufstellen. Die Bayern sind wieder dabei, also Juve. So leicht wird das nicht.
Die haben das Geld, sagen muss man aber auch, wie es ist.
Also, haben sie immer schon gehabt.
Ja, haben sie immer schon gehabt, aber jetzt haben sie einmal ins Finale geschnuppert. Die haben sich natürlich geärgert, glaube ich, und das hast du auch bei anderen Interviews gesehen. Ich habe an der Herrera-Interview gesehen, wo er sich sehr geärgert hat über diese Niederlage, klar. Aber wie gesagt, es ist halt nur was anderes, wenn du weißt, okay, wir können die Spiele alle nicht halten, wir können sie nicht mehr bezahlen oder du bist PSG und weißt, da kommen im nächsten Jahr noch bessere Spieler dazu.
Ja. Aber ich wage mal die Behauptung, dass die Bayern in den nächsten 2-3 Jahren auf jeden Fall mit die Welt, das ist natürlich jetzt nicht weit aus dem Fenster gelegt, aber wirklich für mich weltweit die beste Mannschaft ist, weil sie sich jetzt noch zusätzlich verstärkt haben. Ich sehe momentan auch im internationalen Umfeld vielleicht Liverpool noch, aber Real ist alt, Juve ist alt, Barca mit Problemen, Man City da mit Pep Guardiola irgendwie, das muss man fast schon als Malus sagen. Ich weiß nicht, ich finde die Bayern machen momentan einen Eindruck, so wie sie aufgestellt sind, wirken sie für mich wie die potenteste Mannschaft Europas gerade. Und ich sehe auch nicht, dass das jetzt unbedingt in den nächsten ein, zwei Jahren sich ändern muss, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Bayern auch gute Chancen haben, diesen Champions-League-Titel zu verteidigen, auch wenn es jetzt natürlich noch sehr früh ist, aber ja, war einfach mal so eine gewagte These.
Ja. Nee, da gehe ich mit. Also ich sehe es auch so, du hast halt Real und Barca schwächeln einfach, die haben natürlich auch nicht die Kohle, um ihren Kader jetzt komplett neu aufzustellen, und da ist gerade bei Barca ist da eigentlich auch viel nötig, damit sie wieder in die Weltspitze kommen. Die englischen Vereine, klar, City wird sich weiter verstärken und Liverpool, mal gucken, ob die sich überhaupt verstärken. Thiago ist da im Gespräch, aber das ist halt einfach auch eine Weltklasse-Mannschaft. Aber ansonsten gehe ich da mit. Die Bayern werden mit Sané meiner Meinung nach nochmal einen Schritt nach vorne machen, weil ich Sané doch besser finde als, sag mal eigentlich, Coman oder Coman? Coman, oder?
Coman, glaube ich. Coman, glaube ich nicht.
Ich weiß es nicht.
Come on, ist doch egal.
Come on. Naja, jedenfalls zeige ich mit. Also ich glaube, dass die Bayern sehr gutes Potenzial haben von der Mannschaft. Und auch finanziell sind die, glaube ich, ganz gut durch die Krise gekommen.
Andererseits, ich habe es jetzt ein bisschen angefangen mit dieser Glaskugelleserei im Fall von PSG. Fällt dieses Jahr natürlich noch schwerer als sonst. Weil, weiß zum Beispiel nicht, Bayern hat in 3 Wochen das nächste Pflichtspiel wieder im Pokal. Dann geht Bundesliga los, also gar keine Pause. PSG hat jetzt am Wochenende, glaube ich, das erste Spiel in der Liga. Da hast du keine Ahnung, wie sich diese Pause irgendwie auswirkt auf die Spieler. Wie entwickelt sich der Transfermarkt? Da ist ja auch noch gar nichts los gewesen. Es ist halt alles jetzt noch mehr Glaskugel als sonst schon.
Ja.
Kann auch sein, dass die Bayern eine richtige Schwächephase haben im Frühling und dann im Achtelfinale.
Aber genau deshalb finde ich, ist es ja so entscheidend, dass die Bayern ein verdammt gutes Fundament eben haben. Mhm. Also jetzt mit den schon getätigten Verpflichtungen sind sie einfach schon jetzt einfach mega weit, während ich bei vielen anderen der vermeintlich großen Vereine eben noch eine Menge Baustellen sehe. Klar, wenn jetzt Man City nochmal 200 Millionen ausgibt, weiß man nie, was da noch kommt. Aber die Bayern sind auch als Einheit so gewachsen und auch so dominant gewesen. Das musst du auch erstmal hinkriegen, wenn du jetzt auch 2, 3, 4 Stars holst. Diese mannschaftliche Geschlossenheit, auch das System so gut zu verinnerlichen, das ist auch nicht zu unterschätzen.
Genau, bin ich bei dir. Wir machen ein bisschen Werbung. Gleich gehen wir noch mal so ein bisschen auch in eine In-Depth-Analyse. Ne? Du hast uns vorbereitet, Tobi. Ne?
Hab ich?
Nee, doch nicht?
Wir gehen mal in die Analyse.
Sah gerade so aus, als wenn du was vorbereitet hast. Egal, wir machen trotzdem was Tolles. Wir sind gleich wieder zurück bei Bundesliga International, Leute.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, Bundesliga International. Tobias Escher, mein Name ist Tengali, zugeschaltet. Ihr seid da, ich bin da. Und wir reden natürlich über das Champions League Finale und auch über die Triple Bayern, deren unglaublichen Ritt wir jetzt mal nachzeichnen und auch ein bisschen abfeiern wollen. Denn letzteres ergibt sich aus ersterem, logischerweise, denn es war ja eine großartige Saison. Wer hätte das gedacht, als Niko Kovac wann war das? Oktober? Kriselte damals sagte, man kann mit einem Auto, das nur 100 km/h fährt, nicht 200 km/h fahren, nach der Niederlage gegen Liverpool, oder angesprochen auf die Frage, warum man nicht so spielt wie Liverpool. Du hast es ja auch nochmal getweetet, diesen Spruch. Der ist ihm ganz schön um die Ohren geflogen jetzt, ne?
Ja, muss man leider sagen. Ist gar nicht böse gegen Kovac. Ich bin dann gar nicht der Meinung, dass Kovac der schlechteste Trainer der Welt ist. Vielleicht kann er in Monaco jetzt sich beweisen, aber für diese Bayern-Mannschaft war er nicht der richtige Trainer. Ja. Ich glaube, muss man keine zwei Meinungen haben, dass die jetzt nicht Trippelsieger werden, hätten sie nicht Kovac entlassen. Weil sie konnten nach dem 5-1 gegen Frankfurt ja gar nicht anders als ihn entlassen.
Ja, insofern hat Frankfurt im Prinzip Bayern zum Champions-League-Sieger gemacht. Kann man eigentlich so sagen. Ich höre dich leider nicht.
Eigentlich müssten wir einen Teil der Prämie kriegen. Ja, ich war gemutet, ja. Sorry. Wie viel gewinnt man? Wie viel kriegt man für so einen Sieg in der Champions League?
2000.
Nehmen wir.
Ja. Gut. Ja, finde ich, habt ihr euch verdient.
Dafür kaufen wir HSV-Anteile.
ja, dann habt ihr, gut, nee, 50 plus 1 ist noch nicht erlaubt.
Dann haben wir 49% ja, haben wir dann. Ja.
Wolltest du noch ein bisschen was eigentlich zum Spiel sagen? Ich hatte nämlich angekündigt, du hast noch eine kleine Analyse vorbereitet, aber das ist gar nichts.
Das ist gar nichts, das sind nur meine Statistiken. Ja. Ich hab's ja gerade schon so ein bisschen gesagt, was ich in dem Spiel gesehen habe. Ich fand, dass PSG ein bisschen abwartend gemacht hat. Sie hatten immer mal wieder versucht, vorne zu pressen, aber sind dann immer, haben sich zurückgezogen. Standen defensiv eigentlich sehr gut, fand ich. Also da gab's dann kein Durchkommen. Gerade Herrera hat mir sehr gut gefallen als Ballgewinner, der immer wieder auf Thiago raufgegangen ist, egal wie aussichtslos das aussah. Und die Bayern haben es dann mit Geduld gemacht, mit ihrem typischen Pressing, Gegner früh gestört, gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das war schon stark. Müller wieder sehr mannschaftsdienlich gespielt. Thiago haben wir ja schon rausgehoben. Alaba auch mit einem sehr starken Spiel, fand ich. Neuer natürlich. So ein bisschen schwächelten, also auf der halbrechten Seite, fand ich. Gnabry, Goretzka hatten nicht ihren allerbesten Tag. Die haben wir auch schon stärker gesehen. Auf der anderen Seite Paredes hat auch das Spiel nicht so an sich gerissen, wie man das von ihm kennt. Und Neymar hat sich immer gegen drei Bayern entgegengesehen und hat dann selten Land gewonnen. Also den haben sie sehr gut aus dem Spiel genommen.
Ja, das muss sehr frustrierend sein. Wenn du so gut bist, dass immer drei Leute um dich rumstehen und dass du gar nicht mehr mitspielen kannst. Das muss nervig sein. Aber so ist das halt, wenn man mega gut ist.
Wollen wir auf die Elfmetersituation noch eingehen?
Ich glaube, ja, das machen wir. Zweistrittige Situationen. In der ersten Halbzeit kurz vor der Pause einmal ein vermeintliches Foul von Thilo Kehrer an Coman. Das wurde nicht geahndet. Und ebenso ein Foul von Joshua Kimmich an Kylian Mbappé. Was war für euch ein Elfmeter? Waren Elfmeter dabei oder sind beide Entscheidungen okay so?
Also auch wenn Ralf das anders sieht, ich will mich gar nicht so in diese Ecke drängen lassen, dass das ein hundertprozentiger Elfmeter war. Das hatte ich auch nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wenn man ihn gibt, dann kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Dazu stehe ich auch nach wie vor, weil ich schon finde, da gab es einen Kontakt oben an der Schulter. Und ich glaube, gerade wenn Coman Vollspeed um die Kurve geht, Coman. Dann kann das eben schon ausreichen. Dazu, ich weiß, wie hieß der Gegenspieler? Wer war das? War das Kehrer? Wer war es?
Ja.
Fällt dann auch noch so in diesen Laufweg so ein bisschen mit rein. Die Bayern haben schon für weniger Elfmeter gekriegt. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Insofern, wenn es einen Pfiff gegeben hätte, glaube ich, wäre das jetzt hätte das keinen Shitstorm gegeben, aber ja, und der zweite war dann für mich auch so ein Stück weit eine Konzessionsentscheidung, weil den kannst du meiner Meinung nach auch geben, musst du aber auch nicht geben. Und ich glaube, dann ist es in dem Sinne folgerichtig, ihn auch nicht zu geben. Das ist dann zumindest aus einer Hand. Aber ich finde, man hätte auch beide durchaus geben können.
Ich bin bei beiden eher bei nicht geben. Ich finde diese Bewegung zum Arm, das ist ein Champions League Finale, das ist jetzt nicht Bezirkspokal oder sowas, das hätte ich schon ein bisschen heftig gefunden. Und ich finde aber, das Gute ist, dass der Schiedsrichter wirklich eine klare Linie hatte bei allen Entscheidungen. Der hat das wirklich gut weggepfiffen, auch trotz vieler kleiner taktischer Fouls, rechtzeitig in die Karten eingestiegen. Und ich finde, wenn man eins pfeift, darf man das andere auch nicht pfeifen. Da stimme ich Ede zu. Also man hätte beide gleich entscheiden müssen, das hat er getan. Das fand ich wiederum gut. Und für mich aber auch kein Fall für den Videoassistenten, weil es war keine klare Fehlentscheidung, sondern jeweils ein 50-50-Ding.
Ja, gehe ich mit. Für mich wäre die Kimmich-Situation ein klarerer Elfmeter gewesen als davor. Aber ich denke auch, wenn du den nicht gibst, dann kannst du den anderen auch nicht geben. Es ist ja auch immer die Frage, inwiefern ein Schiedsrichter ein Finale entscheiden will mit so einer Situation. Und ich denke eben, dass insbesondere, also das Foul von Kimmich an Mbappé war für mich ein klareres Foul, weil er trifft ihn klar unten am Fuß. Aber ich finde die Entscheidung vom Schiedsrichter richtig, weil im Prinzip hat er keine große Torchance dadurch verhindert.
Nee.
So, das war ein Zweikampf, und du willst nicht mit so einem Elfmeter, bei dem ja nicht mal, wie gesagt, irgendwie ein Tor groß in der Luft lag, willst du nicht ein Champions-League-Finale entscheiden. Von daher finde ich alles richtig gemacht und in beiden Situationen. Und ich fand den Schiedsrichter auch gut, mit einer klaren Linie, bin ich auch voll bei dir. Also, und das ist, ich bin immer ein Freund davon, wenn ein Schiedsrichter so ein Finale nicht zerpfeift mit sowas. Okay.
Sandro Wagner, also der ehemals beste Stürmer Deutschlands, für den war das eine glasklare Elfmeter. Ne? Wollte ich nur sagen.
Ja, aber Sandro Wagner ist, wenn der das sagt, hat er nicht auch so eine Kolumne in der Bild?
Was für hat Wagner? Er? Ist, ja. Ist das nicht ein anderer Wagner?
Nee, ist derselbe, meine ich. Gibt es mehrere von denen? Nur den einen.
Ist das auch der Komponist?
Das ist der Komponist, ja, genau. Und der macht auch so Pizza. Ja.
Ne? Das ist ein Multitalent.
Ja, da kann ziemlich viel. Wir wollten ein bisschen eigentlich, wir sind wieder ein bisschen abgedriftet, wir wollten eigentlich so ein bisschen den Weg der Bayern nachzeichnen. Also, er beginnt ja eigentlich ist es ja eine fantastische, könnte ja von Wagner sein, eine Oper, dieser Ritt der Bayern, wirklich mit Kovac, mit Müller. Müller hat sich auch nochmal bei seiner Frau bedankt, dass sie mitgeholfen hat, Niko Kovac rauszumobben.
Hat er nicht, oder?
So, er hat sich bei ihr bedankt. Er hat den letzten Teil nicht gesagt, aber er hat gesagt im Interview, er bedankt sich auch bei den Leuten zu Hause, den Frauen und so. Und ich glaube, es ist schon klar, wie er das gemeint hat. Zwinker, zwinker. Aber also da waren die Bayern ja am Ende. Konkurrenz hat sie nicht mehr so wirklich ernst genommen. Keiner hat mehr Angst, wenn sie zu den Bayern fahren. So ungefähr war der Tenor. Und dann kam Hansi Flick. Was hat Hansi Flick eigentlich gemacht? Ich meine, ich finde es so lächerlich, Hansi Flick. Ich hätte es auch getwittert, Hansi Flick wird vielleicht Welttrainer. Und wenn ich jetzt irgendwie im Oktober einfach nur einen Euro drauf gewertet hätte, Hansi Flick wird 2020 Welttrainer. Wer wäre ich ein gemachter Mann jetzt? Wer wäre ich einfach reich?
Ja. Hansi Flick hat Folgendes gemacht. Er ist nicht Niko Kovac. Es ist so ein bisschen wie der Präsidentschaftswahlkampf gerade in Amerika. Joe Biden ist nicht Donald Trump. Ja. Und das reicht. Ja. Und ich glaube einfach, das war einfach auch so deutlich, dass die Bayern oder vielleicht sagen wir nicht alle, aber zumindest die meinungsgebende Mehrheit innerhalb der Mannschaft einfach keinen Bock auf Kovac hatten, was sich dann in diesem 5-1 in Frankfurt ja auch wirklich deutlich gemacht hat. Und damit hat man natürlich ein Stück weit auch denen das Alibi genommen. Also sie mussten dann auch jetzt was zeigen als Antwort. Und auf der anderen Seite glaube ich, ich kenne ja auch Kovac noch aus der Eintracht-Zeit und der ist natürlich auch so schon ein ziemliches Alpha-Männchen, ne? So hat so dieses Kroatische, so ein bisschen, das hat zu Frankfurt ganz gut gepasst. Zu Bayern hat man ja von Anfang an schon gesagt, ob das da so gut hinpasst. Und ich glaube, Hansi Flick ist zumindest nach außen hin eher jetzt nicht so ein riesen Alpha-Männchen oder der wird zwar schon das Sagen haben, klar, aber der hat dann ganz schnell die meinungsführenden Spieler wieder installiert und dadurch dann einfach sich auch so einen Rückhalt innerhalb der Mannschaft geschaffen, der ihn getragen hat. Und ich glaube, dass der taktisch was drauf hat, das glaube ich sofort, ist ja auch ein sehr erfahrener Mann. Und ja, das ist dann, glaube ich, eine Mischung aus vielen Dingen. Aber ich glaube halt wirklich, dass es auch daran liegt, dass sie einfach froh sein, dass Kovac weg ist.
Ich glaube, noch aus fußballerischer Sicht ist halt schon auffällig, wie früh die den Gegner stören. Also wenn du das mit Kovac vergleichst, wo er immer so die Vorsicht gewalten hat, der hat immer so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, nicht so viele Spieler nach vorne bringen. Und jetzt ist es einfach nach vorne durchgehen. Das ist in den Mechanismen selbst, finde ich das eigentlich relativ simpel, was die machen. Also wirklich immer so relativ mannorientiertes Herstellen, immer relativ weit vorschieben, dann das Herausschieben der zweiten Pressinglinie. Das ist nicht irre, das ist nicht revolutionär, aber das ist halt im Einzelnen, dadurch, dass sie es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machen, zermürbt das jeden Gegner. Und das, von der ersten Minute bis zur letzten Minute an ziehen sie das durch und das hat halt Flick geschafft, sowohl auf geistiger Ebene, also dass die Spieler darauf Bock haben und das auch durchführen, aber auch auf körperlicher Ebene. Wenn du halt siehst, was aus Leon Goretzka zum Beispiel geworden ist oder aus der gesamten Mannschaft, was bei einer körperlichen Verfassung diese Mannschaft ist, das ist dann auch eine Sache, die dann auch wieder am Trainer liegt und in der Trainingssteuerung.
Da kommen wir mal zu dem Punkt Glaskugel. Diese Körperlichkeit, die so wichtig ist für das Bayern-Spiel, inwiefern ist das bedroht, wenn man sich anschaut, dass die Bayern-Spieler jetzt ohne Pause im Prinzip durchspielen müssen. Es kommt demnächst die Bundesliga, die wieder losgeht, DFB-Pokal. Dann haben wir irgendwann noch mal die Europameisterschaft, die dann auch noch mal kommt am Ende. Also siehst du das Problem, dass die Bayern vielleicht dann einfach körperlich mal kollabieren?
Also jemand, der in der Bundesliga gearbeitet hat mir auch gesagt, das Wichtigste, wenn du gegen Bayern spielst, ist, du darfst bis zur 70. nur 1-0 hinten liegen. Also wenn du das ist das, was du schaffen musst. Du hast keine Chance, in den ersten 70 Minuten ein Tor zu schießen. Du musst dann schaffen, nur 1-0 hinzulegen und am besten noch 0-0. Und dann kriegst du halt deine 1-2-Konter. Und wenn du die dann reinmachst, so kannst du die Bayern schlagen. Aber das ist halt dann wirklich nur über diese körperliche Ebene geht. Also dass du gucken musst, dass sie sich totrennen im Pressing und dass du dann irgendwann diesen einen Konter fährst. Und irgendwann dieses Mittelfeld oder auch die Außenverteidiger nicht so nachrücken und du dann eben den Ball, wie PSG das gemacht hat, raus zu Mbappé und der kann dann abgehen. das kann erst nicht jede Mannschaft und das schafft auch nicht jede Mannschaft, aber du hast es richtig gesagt, es wird spannend zu sehen sein, wie das ist bei den Bayern. Sie haben jetzt sehr davon profitiert, dass sie immer wieder dieselbe Mannschaft gespielt haben. Also von der Mannschaft, die ihr Anfang des Jahres gespielt habt, zu der jetzt, da sind ja kaum merkliche Unterschiede. Thiago ist noch ab und zu rein und rausgegangen. Dann haben sie noch vorne mit, konnten sie immer ein bisschen abwechseln, aber der Kern, Lewandowski, Müller, Alaba, Davis, Kimmich, Boateng, die haben durchgespielt. Mhm. Die haben komplett durchgespielt, das können sie nicht mehr machen nächstes Jahr. Und dann wird es spannend zu sehen sein, wenn du dann zwei, drei Positionen austauscht, wenn dann Müller mal nicht spielt, wenn dann Lewandowski mal nicht spielt, funktioniert das dann auch immer noch so gut. Mhm. Und da bin ich dann gespannt, ob sie das halt wirklich jetzt aufrechterhalten können über die restlichen Wochen und Monate, weil es gibt ja auch keine Pause mehr jetzt mehr. Es ist ja wirklich, ja. Wir ballern durch von September an, ohne Winterpause bis hin zur EM. Da bist du schon, da musst du schon gute Belastungssteuerung machen, sagen wir es so.
Und dann kommt ja noch
ich hinzu, eine Frage.
Achso. Ja, ich wollte noch ganz kurz dazu anmerken, dass da ja auch jetzt noch Abgänge hinzukommen. Ein Thiago, wichtiger Spieler im Mittelfeld, wo du dann zumindest Thiago, Kimmich, Goretzka aus diesen dreien immer ein Zweier-Mittelfeld bilden kannst, bricht einer weg. Coutinho, der vorne für Entlastung sorgen kann, mal bricht weg. Der verschiedene Positionen spielen kann. Vorne im Prinzip ist auf zentraler Stürmer eigentlich alles in dem System, was Bayern spielt. Ist es da nicht jetzt vielleicht wichtig, da noch mal nachzubessern und eventuell vielleicht noch mal doch noch mal die Schatulle aufzumachen mit den Millionen, die man jetzt hat und noch mal versuchen, an den Havertz ranzugehen zum Beispiel, weil das eine ähnliche Situation ist wie im Mittelfeld, weil ein Havertz eben Lewandowski mal ersetzen kann, aber auch Müller.
Na, Havertz ist, glaube ich, durch das Thema. Der soll jetzt einig sein mit Chelsea.
Ja, ich weiß. Aber also, man kennt ja die Bayern. Die haben ja schon häufiger mal auch Leute beim Medizincheck angerufen, um sie noch für sich zu begeistern. Ob es dann klappt, ist eine andere Sache. Aber würde es inhaltlich Sinn machen für die Bayern?
Also Havertz, wie gesagt, da glaube ich, dass das durch ist mit Chelsea. Ich glaube, auch 100 Millionen, die kann Bayern das nicht will Bayern, glaube ich, auch nicht einfach so stemmen. Ja. Aber da sind ein, zwei, drei weitere Spieler wären schon nicht schlecht. Mhm. Gerade wenn man Thiago ablässt, bei Alaba ist ja auch noch nicht alles sicher, dass man so ein bisschen in die Tiefe investiert des Kaders. Mhm. Da bin ich gespannt, ob sie das tun.
Ja. Müssen sie ich machen. Finde gerade dieses Investitionsthema insofern interessant, weil ich noch ich habe noch mal geguckt, gerade wie Kovac gespielt hat. Und was mir halt auffällt, ist, dass halt unter Kovac auch die beiden neuen Coutinho und Hernandez immer, oder nicht immer, aber größtenteils gesetzt waren. Und unter Hansi Flick dann quasi durch Davis und Müller mehr oder weniger ausgetauscht waren. Kann man vielleicht auch sagen, dass Kovac so ein bisschen auch gestolpert ist über Salihamidzic's Transfers? Weil er hat da natürlich zwei absolute Weltstars verpflichtet, die auch viel Geld gekostet haben. Coutinho war ja dieser unfassbar teure Leihspieler und ich glaube 80 Millionen oder so für Hernandez, was ja für die Bayern auch Rekordtransfer war. Dass er dann so ein bisschen auf die gesetzt hat, kann man ihm ja eigentlich fast gar nicht verübeln. Es wurde also ich glaube, das wäre ja eher umgekehrt, wenn er die nicht hätte spielen lassen, hätten sich alle gesagt, wieso lässt er denn Coutinho und Hernandez nicht spielen? Und unter Hansi Flick haben die eher die zweite Geige gespielt.
Ja, wobei Hernandez hat sich ja schon unter Kovac verletzt. Ist die Frage, ob der unter Flick vielleicht dann eher noch eine Rolle gespielt hätte, wenn er halt nicht eben so lange gefehlt hätte. Schwierig, aber es zeichnet natürlich auch einen Trainer aus, dass du halt solche Personalien managen kannst. Und ich fand jetzt auch Coutinho in seinen Einwechslungen war nicht schlecht. Gerade gegen Barca, da hatte er ja mega Bock, die nochmal auseinander zu spielen und sich zu beweisen. Ich fand, der war nicht schlecht. Und dann hast du ja wieder gesehen, Flick hat es anscheinend geschafft, dass Coutinho nur draußen sitzt und trotzdem dann für seine 20 Minuten die Leistung bringt. Also da würde ich jetzt in dem Sinne Kovac nicht entschuldigen. Wie gesagt, ich will jetzt auch über Kovac nicht den Stab brechen. Wir werden jetzt in Monaco sehen, was er da leistet. Mhm. Das ist ja mal vielleicht eine ganz interessante Trainerstation für ihn, um auch sich so einen Redemption-Arc, wie man auf Neudeutsch sagt, sich aufzubauen und sich wieder rauszuspielen. Aber muss es nach dieser Saison sagen, Flick hat das sehr viel besser gemacht als Kovac.
Ja, definitiv. Also warum nicht drüber reden? Aber das haben wir im Vorfeld ja auch über Kovac schon diskutiert, inwiefern er auch das taktische Rüstwerkzeug mitbringt. Er war ja auch schon mal als kroatischer Nationaltrainer jetzt nicht so unbedingt bekannt als ein Taktikfuchs. Und auch bei Frankfurt, gut, da hat er viele positiv überrascht, aber da hat er eben halt auch eine gewisse Art Fußball spielen lassen, die dann eben am Ende vielleicht nicht zu den Bayern passte. Und Flick, muss man mal sagen, der wird natürlich sehr leicht unterschätzt, glaube ich, auch aufgrund seines Naturells, weil er eben irgendwie so ein ganz ruhiger, höflicher, freundlicher Mensch ist, der eben nicht so ein Lautsprecher ist, nicht so ein Enfant terrible ist. Und deswegen unterschätzt man ihn vielleicht, aber er ist auch Weltmeister 2014 geworden und hat mit Sicherheit einen großen Anteil daran. Also ich glaube, dass er da eine Menge auch geleistet hat, was das angeht. Kleiner Funfact zu Coutinho, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt eine ganz lustige Klausel, wenn Coutinho Champions-League-Sieger wird, dann wird er 5 Millionen teurer für Barcelona. Das heißt, dadurch, dass Coutinho mit den Bayern Champions-League-Sieger geworden ist, muss Barcelona jetzt 5 Millionen Euro an Liverpool zahlen. Ist das nicht lustig?
Ja, wobei, das ist, glaube ich, umstritten. Ich glaube, Barca ist nicht um 100% gewillt, diese Klausel zu bezahlen.
Ja, aber ich wäre auch nicht gewillt, sie zu bezahlen, aber wenn man muss. Das
ist eine Auslegungssache wahrscheinlich, wie es im Text steht. So.
Ach so, das stimmt gar nicht. Das war eine Ente.
Okay.
Ich habe es nur gelesen.
Okay.
Aber noch mal zu deiner Frage, Nils, wegen Havertz. Ja. Also, wenn ich finde auch Havertz auch in der Tradition, dass die Bayern sich immer die besten Mittelfelddenker und Lenker holen und auch, dass er im Sturm spielen kann, wäre eigentlich schon so ein typischer Bayern-Transfer. Wenn er jetzt aber vom Tisch ist, ich habe gerade bei Transfermarkt gelesen, es ist noch nicht, also Völler dementiert, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es wird Chelsea. Wer wäre denn dann so noch ein Spieler, der jetzt nicht nächste Saison, aber mittelfristig vielleicht Lewandowski, Müller beerben kann? Also wir reden ja schon von Weltklasse im Prinzip, die da kommen müsste. Fallen einem auch nicht auf Anhieb so viele ein, die dann auch so viel günstiger als ein Havertz wären.
Also Lukas Hinterseher ist auf dem Markt. Das wäre ein Spieler vielleicht.
Können die sich nicht leisten.
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Bundesliga einen Spieler gibt, einen Haaland, was ich auch gerade im Chat lese, ist natürlich ein Spieler, der einen Lewandowski, glaube ich, sehr gut ersetzen kann, der auch körperlich diese Robustheit hat und so weiter, auch von der Mentalität her super zu den Bayern passt. Aber der ist halt bei Dortmund unter Vertrag. Die Dortmunder tun sich immer sehr schwer damit, Spieler zu den Bayern ziehen zu lassen. Ich weiß nicht, inwiefern er eine Ausstiegsklausel hat, die man dann ziehen könnte. Aber letztendlich ist das kein Thema für die kommende Saison. Ne, die Frage ist ja, was machen die Bayern jetzt kurzfristig? Und ich denke, die müssen irgendwas machen. Denn Thiago, du kannst ja nicht mit Kimmich und Goretzka nur zwei Spieler haben. Du musst ja irgendwas noch in der Breite haben und da muss irgendwas passieren noch.
Na, Tolisso hast du noch?
Bin ich wie gesagt gespannt. Das geht ja jetzt auch direkt ohne nahtlos weiter für die Bayern.
Ja, aber wen seht ihr denn da? Lass doch mal ein bisschen orakeln. Also ich meine, es muss ja nicht nur Bundesliga sein. Wenn ihr jetzt Salihamidzic wärt, wen würdet ihr denn dann?
Wenn ich Salihamidzic wäre, sag ich ehrlich, dann hätte ich nicht, wenn ich 80 Millionen für den Hernandez ausgebe, dann würde ich auch 100 Millionen für den Havertz ausgeben. Deswegen habe ich das überhaupt erst ins Spiel gebracht. Ich verfolge das sehr genau, was die Verhandlung mit Chelsea angeht. Und ich weiß auch, dass er da kurz vor der Unterschrift stehen soll, dass mit Havertz und Chelsea alles klar ist, dass es nur noch um die Ablöse geht mit Leverkusen. Aber ich meine nur, ich hätte mich um den Spieler bemüht, weil er eben ein deutscher Nationalspieler ist und das ist immer ein Ziel der Bayern und weil er, glaube ich, auf dieser Position da vorne sehr variabel ist und auch mal einen Lewandowski ersetzen kann. Er hat in Leverkusen auch Sturmspitze gespielt und er kann eben die Rolle von Müller sehr gut spielen, sodass er da Qualität und Breite mit in das Spiel reinbringen würde. Aber deswegen hatte ich dieses Thema nochmal aufgebracht. Frage ist, ob man vielleicht irgendwie versucht, einen Thiago nochmal zu belabern, dass man auf die Kohle verzichtet, die man aus Liverpool kriegt und sagt, du spielst nochmal ein Jahr. Aber ansonsten, in der Bundesliga sehe ich jetzt auf Anhieb nicht so viele Spieler, von denen ich glaube, die Bayern müssten den holen. Ich glaube, wenn wahrscheinlich eher, würden sie sich im Ausland umschauen.
Wenn dann eher bei Dortmund vielleicht ein, zwei Spieler. Ja. Guerrero würde sehr, sehr gut reinpassen in das System, das sie spielen.
Der hat aber verlängert.
Ne, der hat verlängert gerade, ja. Klar.
Toni, was ist mit Toni? Döni.
Toni Kroos.
Döni. Ja.
Ich weiß nicht, ob die nur Freunde wären.
Der kommt nicht mehr.
Bayern,
ne?
Und nee, vor allem ist das Problem bei allen teuren Spielern, ist, warum die momentan nicht wechseln, ist, dass momentan nicht die Gehälter angeboten werden wie früher. Also kein Spieler verzichtet aktuell freiwillig auf seinen Vertrag. Egal, ja, wie gut das andere ist. Da musst du halt schon wirklich viel, viel Glück haben. Aber es ist momentan, weil eben keiner weiß, wann gibt's wieder Zuschauer im Stadion, wie kriegen wir die kommende Saison durch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie ein Toni Kroos, wenn er noch Vertrag hat, sich für weniger Geld bei Bayern auf die Bank setzt.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber ey, wir wissen alle, wenn jemand dieses Rätsel zu lösen in der Lage ist, dann Hasan Salihamidzic. Der wird schon irgendwelche Lösungen finden. Die Bayern sind ja ein ganz attraktives Ziel gerade. Ich glaube, so als Fußballer, wenn du ein Angebot aus München bekommst, dann ist das schon attraktiv für einen. Jeder würde drüber nachdenken momentan. Da haben sich die Bayern in eine ganz gute Position gebracht. Wir wollen gleich natürlich auch noch ein bisschen über das Euroleague-Finale sprechen und über den Turniermodus so im Allgemeinen. Wollt ihr noch gerne was zu den Bayern sagen, zu dem Champions-League-Finale?
Du hast es gerade vorhin, glaube ich, zweimal angesetzt, sowas. Das kann man vielleicht einmal festhalten, dass das im Finale wäre ich halt am Spielverlauf wäre es vollkommen okay gewesen, wenn Neuer so ein Ding nicht hält und Paris Saint-Germain gewinnt 1-0. Hätte auch, glaube ich, jetzt keiner gesagt, anhand dieses Finals wäre das unverdient gewesen. Das war schon ein sehr ausgeglichenes Spiel. Aber schaut man auf die gesamte Saison, ist das eigentlich schon ein sehr verdienter Champions-League-Sieger. 7-2 in der Gruppenphase gegen Tottenham, alle Spiele in der Gruppe gewonnen. Dann Achtelfinale, 7 Tore gegen Chelsea, ist jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft der Welt. Barca einfach mal komplett demontiert, Halbfinale auch 3-0 gewonnen. Also das ist schon so, was den Run angeht zum Champions-League-Sieg, relativ einmalig so von vorne nach hinten durchzubomben. Und deswegen auch alles in allem der verdiente Sieger in dieser Champions-League-Saison, weil sie vom ersten Minute an bis zur letzten die dominante Mannschaft in diesem Wettbewerb waren.
Wie glaubt ihr denn, ist dieser Champions-League-Titel einzuordnen? Weil er ja natürlich doch aufgrund der Corona-Krise sich anders anfühlt. Also ich finde, für mich persönlich fühlt er sich ein bisschen anders an, dieser Titel. Es fehlt mir so ein bisschen dieser gewohnte Aufbau und so ein bisschen diese epochale Inszenierung, die damit einhergeht, sodass man ein bisschen das Gefühl hat, er ist vielleicht dann doch in der Wahrnehmung, es wird vielleicht in 5 Jahren anders sein, jetzt aber akut noch, irgendwie hat er nicht so diese 100%ige Wertigkeit wie bei einem normalen Verlauf des Turniers.
Ja, es ist, fühlt sich eben dadurch, dass es so dieses Turnierformat war. Normalerweise Champions League über das ganze Jahr und gerade ja diese K.O.-Phase wird ja von Februar bis Mai sehr stark in die Länge gestreckt. Klar, damit sie halt die TV-Einnahmen damit generieren können. Aber andererseits macht es dann auch, sorgt es dafür, dass du halt als Mannschaft wirklich über Monate hinweg eine Form beweisen musst. Vielleicht manchmal auch mit Glück, aber du musst halt über lange Zeit eine Form beweisen. Und das war jetzt ja ganz anders. Du musstest in diesen 2 Wochen voll in Form sein, wie in einem großen Turnier. Und deswegen war es ja schon so gefühlt was anderes. Man denkt sich aber, okay, die Bayern waren die Besten. Klar, sie waren auch vorher schon gut, aber hier waren sie vor allen Dingen in diesem Turnier die Besten. Ja. Also in diesen 3 Wochen. Das ist schon gefühlt was anderes. Das heißt nicht, dass sie den Titel nicht verdient haben oder sowas, aber es ist, oder auch nicht, dass er weniger wert ist, sondern dass er einfach auf eine ganz andere Art und Weise zustande gekommen ist.
Und dass du eben auch ganz unterschiedliche Situationen hast, je nachdem, aus welcher Liga du kommst. Ne? Also die Italiener Juventus Turin haben eine andere Ausgangssituation als die Franzosen, als die Bundesliga, als die Spanier, sodass da auch noch ein Stück weit, ich will es nicht Wettbewerbsverzerrung nennen, aber es ist halt nicht für jede Mannschaft gleich leicht, in Topform zu kommen.
Auch die Wirkdauer ist irgendwie eine andere, ne? Wir reden ja, du hast eben schon gesagt, in 3 Wochen schon wieder von der neuen Saison und Transfermarkt und irgendwie so, alles so hat sich so ein bisschen verschoben und dadurch hat auch so dieses Ausklingen einer Saison mit so einem Höhepunkt wirkt einfach auch anders. Man ist so mit den Clubs, für die man normalerweise ist, die sind so mitten in der Saisonvorbereitung oder verpflichten gerade Spieler oder machen dies, das, während da noch ein Turnier gespielt wird. Man ist irgendwie so ein bisschen durcheinander. Es wirkt nicht so kohärent, wie das normalerweise eben ist und dadurch auch von der Wirkung vielleicht nicht ganz so stark.
Wobei andererseits hättest du ja bei einem normalen Champions-League-Finale im Mai hättest du eine Woche später ja den EM-Start gehabt oder 2 Wochen später. Das ist ja dann auch ein ähnliches Bild, dass es ja direkt weitergeht im Fußball, ist ja immer so. Aber hast schon recht, man kann jetzt sich nicht ein halbes Jahr drauf ausruhen als Bayern auf dem Titel, also oder beziehungsweise von Mai bis August dann, sondern man muss jetzt direkt wieder weitermachen. Das ist schon ein bisschen anders.
Aber man darf auch weitermachen. Wenn einem das keine Freude am Job macht.
Ich weiß halt nicht, ob das in 10 Jahren, ob man dann, es wird sowieso immer ein Sternchen an diesem Titel hängen, besondere Saison, ob man dann in 10 Jahren sagt, so, das war nicht so, das war halt ein anderer Titel, der ist nicht so wert. Oder ob man vielleicht im Gegenteil dieser Titel eher in Erinnerung bleibt, weil dieses Turnierformat so einmalig war. Dass man sagt, okay, das weiß ich noch damals, dieses Turnier. Und eine andere Sieger hast du vielleicht vergessen, weil es halt einfach eine normale Champions-League-Saison war.
Ja. So, damit beschließen wir mal ein bisschen die Champions-League. Wir wollen gleich noch über das Euroleague-Finale sprechen und machen ein bisschen Werbung vorab. Gleich sind wir wieder da, Leute.
Eigentor! Ich fasse es! Robben!
mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück, Bundesliga International. Jetzt haben wir die Champions League besprochen, die Bayern, ihr fabelhafter Run in den letzten Monaten. Und jetzt wollen wir uns mal der kleinen Schwester oder dem kleinen Bruder der Champions League widmen, der Euroleague. Und da gab es mit dem FC Sevilla einen Teilnehmer, der in den letzten Jahren nicht nur Stammgast, sondern auch Stammsieger war. Und der Gegner hieß Inter Mailand. Einige in dieser illustren Expertenrunde bei Bundesliga International haben, ja, auf Inter Mailand getippt, nicht so Ralf Gunesch, der 6:1 für Sevilla getippt hat und damit tatsächlich am Ende dem Ergebnis am nächsten lag. Ja, ja, damit zementiert der Ralf natürlich seine Ausnahmestellung hier als Prophet und Experte.
Ich glaube, er hat aber auf PSG getippt beim anderen.
Ja, man kann halt nicht immer richtig liegen.
Das stimmt, aber das 6:1 war nicht schlecht, wenn ihm getippt.
Ja.
War ein munteres Spielchen, fand ich, oder? Gerade die erste Halbzeit mit den 4 Toren,
ja.
Da war aber ordentlich was los.
Ja, das war wirklich schön. Also Visier auf. Ich habe ja gedacht, nach dem 1-0 für Mailand, habe ich gedacht, so ja, das wird schwer für Sevilla, aber sie haben am Ende des Tages, finde ich, ihr Spiel durchgezogen und haben sich nicht einschüchtern lassen durch das Gegentor und haben am Ende des Tages auch verdient gewonnen, muss man sagen.
Ja, 2 Flanken auf De Jong und dann am Ende dieser schöne Fallrückzieher, den Lukaku traurigerweise noch ins eigene Tor abfälscht. Ist auch so eine traurige Geschichte, dass gerade Lukaku, der so eine überragende Saison und vor allem Europa-League-Saison gespielt hat, das Ding noch abfälscht. Ihr fand, Sevilla hat gut verteidigt insgesamt vor allen Dingen. Das war ihre Stärke. Das klingt bei 2 Gegentoren erstmal seltsam, aber sie haben es halt geschafft, das Spiel darüber zu kontrollieren. Und dann waren es vor allen Dingen Standards und Flanken, die ja zu den Toren geführt haben. Das war dann doch der entscheidende Faktor und hält eben dieses dramatische Tor kurz vor Schluss. Es ist halt der Cup de Sevilla, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, wie viele Mal haben sie jetzt gewonnen? 5, 6
Mal?
6 Mal. Das ist schon nicht schlecht. Hat mich gefreut für Banega, einer meiner Lieblingsspieler, der ja lange Jahre gebraucht hat, um wirklich auf sein Niveau zu bekommen, der immer Talent hat und jetzt aber mittlerweile als Arbeiter und Denker im Mittelfeld nicht mehr wegzudenken ist und auch ein Tor vorbereitet hat. Das war schon schön. Also die ganze Geschichte für Sevilla war schön. Die können sich da zu Recht freuen. Und Inter, starke Saison gespielt unter Conte. Die werden wir nächstes Jahr wieder sehen. Mhm. Die werden nächstes Jahr wieder angreifen. Die haben ja mittlerweile Geld über, ich glaube, chinesische Investoren stecken dahinter. Haben sich eine unfassbar gute Mannschaft gekauft, spielen unfassbar starken Fußball, waren jetzt, fand ich auch ein bisschen müde am Ende von diesem Turnier, hatte ich das Gefühl, von dieser langen Saison. Aber die werden wir auf jeden Fall noch erleben, glaube ich.
Tja, damit ist zu rechnen. Sevilla übrigens in den letzten 7 Jahren 4-mal Euroleague gewonnen. Nur unterbrochen von Manchester United, Atletico und Chelsea. Also das ist schon Wahnsinn, 4-mal in 7 Jahren irgendwie diesen Titel zu holen. Darauf sind die irgendwie spezialisiert. Ja, aber ich sehe es auch so, Inter hat eine große Zukunft. Es ist immer so ein bisschen ermüdend, finde ich, und auch ein bisschen ernüchternd, wenn man immer nachschieben muss, welche Form von Investor eine Mannschaft hat, die jetzt gerade aufblüht. Weißt du, du sagst, oh, Inter, und sag, wir haben jetzt, glaube ich, einen chinesischen Investor. So, dass dieser sportliche Erfolg irgendwie immer darauf basiert, wer gerade wie viel Geld in welchen Verein pumpt. Und das ist ein bisschen eine Entwicklung, die ist natürlich nicht neu, aber die, mich zermürbt sie zusehends, muss ich tatsächlich sagen. Mich langweilt es auch ein Stück weit. Es wäre schön, wenn man irgendwie sagen könnte, ey, die haben richtig gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Die haben sich eine tolle Mannschaft aufgebaut. Naja, egal. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr romantisiert.
Wobei, ich hab's nicht im Kopf. Ich will ja immer noch trennen zwischen Vereinen, die wirklich 100% jemandem gehören
und
anderen Vereinen. Natürlich. Das ging mir schon ein bisschen an Keks bei diesem PSG gegen Bayern-Ding, dass manche halt dann so das gleichgesetzt haben, dass die einen halt komplett ist es Abu Dhabi oder Katar? Ich verwechsel
Katar.
Katar, dass die einen komplett den Kataris abgehören, die anderen haben halt das auf dem Ärmel drauf. Es ist schon eine leichte Abstufung da drin.
Definitiv.
Und ich glaube auch, Inter gehört auch nicht 100% da, denn die haben einfach einen Investor drin, der und sind ja auch ein Traditionsverein, das muss man ihnen lassen. Inter ist ja wirklich einer der Traditionsvereine im europäischen Fußball.
Ja, ja, definitiv. Auf jeden Fall AC Mailand ja auch. AC Mailand ist doch auch kürzlich veräußert worden irgendwie, ne? Also es ist, naja, so ist es halt mittlerweile. Aber ich denke auch, dass man von Inter noch ein bisschen was hören wird. Es würde der italienischen Liga gut tun, sagen wir es mal so. Denn Juventus Turin ist das Bayern Italiens. Und wenn da mal auch ein bisschen Konkurrenzfähigkeit noch reinkommen würde, das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Mal gucken, was mit AC Mailand wird. Denn Atalanta wird sich schwer tun, wahrscheinlich über Jahre das Niveau zu halten. Die Mannschaft droht auch so ein bisschen auseinanderzubrechen. Aber hast du zumindest mal einen Zweikampf in Italien? Ja. Vielleicht.
Vielleicht.
Ja, vielleicht Messi,
weil,
ne?
Weil wir jetzt ja nicht wissen, was passiert mit Juve, mit Pirlo, den man ja auch als Trainer, als neuer Trainer überhaupt nicht einschätzen kann, was, was er kann, was er nicht kann. Das ist auch dann, da ist ein bisschen Wind jetzt wieder drin in der Serie A.
Ja, definitiv. Ja, wir freuen uns auf die neue Saison. Am 14.09. beginnt die Bundesliga, ne? Habe ich das gerade richtig?
Nee, am 14.09. beginnt die Bundesliga. Also am 14.09. haben wir unsere erste Sendung. Das ist dann nach den Pokalspielen. Wir müssen mal gucken, ob wir eine Saisonvorschau machen, ob wir wieder ein Special bekommen. Das hängt davon ab, wie.
Natürlich bekommen
wir
ein Special,
hallo. Die Gäste, ja, ein Special, nochmal zum einzelnen Thema, wie das Schiedsrichter-Special, das wir so gemacht haben.
Ja.
Oder sonst machen wir eine Saisonvorschau, mal gucken. Und da geht's weiter. Und das Wochenende danach wird die Saison wieder eröffnet von Bayern München im Spiel. Gegen, sagst du,
Schalke?
Schalke? Schalke, genau.
Ganz genau. Die Bayern haben sich das Auftaktspiel dann doch nicht nehmen lassen.
Nee.
Rummenigge hat es geregelt. Rummenigge ruft einfach überall an. Er gefällt mir nicht. Rummenigge muss mal irgendwie dann immer die Schulnoten meines Sohnes oder so regeln. ja, sieht toll aus, Eddie. Super.
Hi!
Oh, hi! Süß!
Hi!
Hi.
Es war ein langes Jahr und es war eine lange Saison. Es ist ja auch einmalig in der Geschichte von Bundesliga, dass wir jetzt am, welcher ist heute? Der 24. August.
Ja.
Da haben wir letztes Jahr schon drei reguläre Ausgaben Bundesliga gehabt, zu diesem Zeitpunkt.
Stimmt.
So. Und jetzt machen wir die Saison 2019, 2020, haken wir jetzt erst ab.
Ja, Wahnsinn.
Im August.
Auch wir müssen durchmachen. Ja,
auch wir mussten durchmachen.
Für uns auch nicht leicht. Ja. Also, das war's für den Moment von Bundesliga. Wir sehen uns natürlich dann, Tobi jetzt gerade angesprochen, wieder, wenn die Saison auch zurückkehrt. Denkt dran, diese Woche ist Gamevasion, also bleibt auf jeden Fall am Ball. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.
Ante Rebic.